Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus an diesem sonnigen Sonntag. Einige haben gesagt, es ist kalt, aber ja, man kann sich gut anziehen, beziehungsweise ich glaube, es wird noch ein paar Tage warm. Ja, und zu Beginn bete ich noch mal kurz mit uns. Bleibt gerne sitzen oder stehen, wie ihr möchtet. Herr Jesus Christus, wir wollen jetzt auch, Herr, mit offenen Ohren und Herzen bereit sein für dein Wort, Herr. Schenk du, Herr, auch Gnade, Herr, beim Reden, beim Hören, Herr, dass du, Herr, im Mittelpunkt stehst und du die ganze Ehre bekommst. Amen. Ja, es wurde das Thema schon angekündigt. In der Tat ein bekannter Psalm, Psalm 23. Und ja, viele von euch kennen den bestimmt auswendig oder oft gelesen, vieles vielleicht auch gehört, aber wie wir wissen, Gottes Wort ist unerschöpflich, seine Weisheit ist über die Maßen groß und wir können immer wieder den gleichen Text lesen und immer wieder Neues schöpfen und ich hoffe, das können wir auch heute, wenn wir auch den Psalm lesen. Ganz besonders habe ich einige Psalm-Parallelstellen auch ausgesucht, sodass wir mit Psalmen den Psalm auslegen bzw. uns stärken und ermutigen darin. Und das wollen wir auch heute tun. Wir lesen den Psalm von einmal komplett und dann gehe ich ein Vers nach dem anderen durch. Psalm 23 ist von David. Vielleicht noch wichtig zu sagen, dass davor der Psalm 22 ist der Leidenspsalm des Herrn Jesus. Da werden die Leiden vom Kreuz gezeigt, ganz besonders, so wie die Gottverlassenheit des Knechtes Gottes am Kreuz. Und wie alles durchmachen musste, aber auf dem Ausblick hin durfte er sehen, ja, der Herr war bei mir und es ist diese wunderbare Zukunft. Und er musste das. Und noch der Psalm danach, der 24, ist so dieser Königs- und Herrscherpsalm, wo diese große Herrlichkeit des Herrn als Ausblick, ja, gezeigt wird. Und mitten dieser Psalm, einmal die Leiden und die Herrlichkeit, spricht hier David den Psalm 23. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er bereitet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Es sind 6 Verse mit vielen Lehren, viel Bedeutung. Ich sage schon mal vorab, ich werde auf jeden Fall nicht auf alles gleich eingehen können. Die Lehren sind so groß, da könnte man sehr vieles sagen, vielleicht über jeden Vers einzeln predigen. Und ich werde einige Sachen mehr betonen als andere. Genau. Ja, der Psalm sagt, der Herr, ein Psalm Davids, das gehört auch zum überlieferten Text, das ist nicht nur ein Titel, sondern das gehört zum Wort Gottes. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir werden sehen können, auch an den einzelnen Versen, dass David spricht oft über mein oder mir und in dem Bezug, was er empfindet, was der Herr Jesus für ihn ist. Und wie ist es bei uns? Kannst du das auch so bezeugen? Kannst du sagen, der Herr Jesus ist mein Hirte? Kannst du sagen, ja, ich kenne diesen Hirten, worüber es hier spricht? Oder kennst du ihn noch nicht? Dann ist immer noch die Chance und die Möglichkeit, jetzt in dieser Gnadenzeit, wie auch Paulus sagt den Korinthern, heute ist der Zeit der Gnade, ja, dass man zum Herrn Jesus hin zurückkehrt. Er ist der gute Hirte, wie wir auch gleich besonders detailliert auch sehen, der auch die Schafe ruft zur Umkehr. Jeder Mensch muss das verstehen, dass sie diesen guten Hirten brauchen. Ja, das ist wichtig, auch erstmal für uns zu wissen, die wir den Herrn Jesus kennen. Er ist unser guter Hirte, aber auch für die Menschen, die ihn nicht kennen, ist es wichtig, dass man diese Entscheidung trifft und sucht ihn, dass wir ohne ihn in die Irre gehen. Dazu auch später mehr, das ist wichtig. Und wir sehen hier ganz am Anfang das Beispiel des Hirten. Über die ganze Bibel hinaus, schon von Anfang an, haben wir diese Beispiele von Hirten. Wenn wir auch anfangen von Männern Gottes im noch früher im Alten Testament vor David, kennen wir einen Mose, der 40 Jahre im Land Midian vorbereitet wurde für seinen Dienst in Ägypten, dass er das Volk Gottes rausgenommen hat. Vor ihnen auch nochmal Josef, vor den Hunderten von Jahren, der das Volk sozusagen nach Ägypten brach, beziehungsweise mit der Familie von seinem Vater Jakob. Und sogar sein Vater Jakob sagte im Sterbebett, der Herr war sein Hirte sein Leben lang. Das kannte auch Josef. Und hier dann viele Jahre später auch unser Beispiel David. Ja, und so zeigen wir uns das Bild, dass wir Menschen dieses Bild als Schafe haben. So wie Schafe können sie nicht von sich selber den Weg finden. Die haben sozusagen kein eingebautes GPS, wie man sagt. Die brauchen jemanden, der sie führt. Wir als Menschen denken oft, wir kennen den Weg selber, wir können uns selber den Weg ebnen, machen wir auch, aber wie oft fallen wir auf die Nase und brauchen diesen guten Hirten. Und dazu lese ich mit uns ganz am Anfang einen Vers aus 1. Petrus 2, Vers 25. Den lesen wir auch öfter beim Abendmahl. 1. Petrus 2, Vers 25, um uns nochmal in die Erinnerung zu rufen, dass wir waren damals wie Schafe, wir, die wir dem Herrn Jesus gehören, aber sind umgekehrt, uns bekehrt zu dem Hirten der Schafe. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt habt ihr euch aber bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Diese Irre, wir haben das, sagen das auch oft hier aus der Kanzel oder auch in Gesprächen, diese Irre, diese führt zur Verlassenheit, zur Gottverlassenheit, was die Bibel später auch dieses ewige Gericht der Hölle bezeichnet. Aber der Herr Jesus hat uns einen Ausgang hier verschaffen. Und so wie die Schrift es sagt, ich nehme auch gerne das Beispiel von Werner Gitt, er sagt, 5 Sekunden nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. So wollen wir auch allen Menschen bezeugen, Buße zu tun. Denn wir waren, so wie jeder von uns, waren Feinde Gottes. Und der Herr Jesus starb am Kreuz, als wir noch Feinde waren. Daher ist es nötig, hier auch zu sagen, wie David hier am Anfang, der Herr ist mein Hirte, nicht irgendeiner, wie vielleicht Saul sagte, oder nicht in der Form, in der gleichen Zeit wie David. Saul sagte öfter zu Samuel, der Herr, dein Gott, also ganz öfter. Und er konnte nie sagen, der Herr, mein Gott. Er hatte nicht diese persönliche Beziehung wie David. Ja, er war ein König nach dem Herzen der Menschen und David dagegen der König nach dem Herzen Gottes. Und so wir diese Unterweisung des Herrn brauchen, so wie David, wenn wir zurück zu unserem Psalm gehen und ein paar Seiten weiterblättern, wie ich vorhin sagte, wir schauen uns öfter Psalmen, schön auch, dass wir auch bei der Einleitung einen Psalm gehört haben. Wir begeben uns öfter bei den Psalmen und dann gehen wir zu Psalm 32, auch ein bekannter Psalm. Da spricht der Herr hier auch zu David, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. So haben wir nötig, diese Unterweisung vom Herrn. Wie auch David sagt. Und an der zweiten Hälfte sagt David auch hier, mir wird nichts mangeln. Ich weiß nicht, wie es bei euch es so ist. Mir mangelt es bis jetzt noch nicht an Essen oder Trinken. Ich darf diese Fülle des Herrn genießen dürfen in diesem wohlwollenden Leben. Aber das ist nicht, was der Herr uns hier meint, dass er uns vielleicht irdisch segnet. Es gibt ja auch vielleicht Lehren, die sagen, ja, wir haben hier den allen irdischen Reichtum und der vergeht uns nicht. Aber der irdische Segen ist früher an Israel gerichtet. Israel, es gab ja den Segen und den Fluch und Gott hat zu denen gesagt, wenn das und das passiert, dann seid ihr irdisch gesegnet. Aber an uns, die Gemeinde im Neuen Testament, ist dieses Versprechen nicht, das gilt nicht für uns, ja. Paulus sagt zwar den Philippern, mein Herr wird allen euren Mangel ausfüllen, aber der materielle Überfluss ist, sagen wir mal, noch ein Segen extra, eine Güte des Herrn, die uns extra sind. Dagegen sind wir aber gesegnet in den himmlischen Regionen. Den Vers kennen wir auch aus Epheser 1. Auch diese himmlische Perspektive, sodass wir nicht den Blick hier auf Erden haben und nicht uns ja zu gemütlich machen vielleicht, sodass wir sagen, wir haben eine himmlische Stadt, ja, nicht zu sehr große Wurzeln hier schlagen, sondern ja, diesen Blick zum Herrn haben. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick haben, so haben wir auch hier auf Erden volle Freude, eine Freude im Überfluss. Und für diese enge Beziehung, die David hier hat, ist es wichtig, wie nochmal das Beispiel von Paulus, der sagt den Römern, dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen. Was kann das so heißen? Ich verstehe das so, dass wir so eine enge Beziehung zum Herrn haben, dass wir so eng mit ihm sind, so dass die Wärme und die Güte des Herrn so uns ummantelt und umgibt. Ja, so nah muss die Beziehung zum Herrn Jesus sein. So fühlen wir auch diese Güte des Herrn auch hier auf Erden. So haben wir dieses Leben in Fülle. Der Herr Jesus möchte unser Alles sein. Und wenn das so ist, dann haben wir auch die weitere Freude hier auf Erden. Ja, die oft vielleicht unser Ziel ist, dass wir das haben und dann haben wir vielleicht mehr Freude, aber vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, dann haben wir das eine irdische Ziel erreicht, vielleicht eine gute Arbeit, eine gute Ausbildung, aber das gibt uns jetzt nicht diesen ewige Freude, aber so will der Herr Jesus unser Alles sein. Seine Gedanken sind höher als unsere, sagt uns ja in Jesaja. Wir dürfen uns da anvertrauen und wenn das geschieht und wenn wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen, dürfen wir sagen, der Herr macht alles wunderbar. Er führt uns souverän, kann man sagen. Und auch dann, wenn die irdischen Ziele sozusagen dann auch da sein, ja. Und ich finde auch, das stillt auch diesen Lebensdurst, auch wie wir als Menschen haben, dieser Lebensdurst, den wir vielleicht woanders suchen. Und wir haben es auch vorhin gehört, Johannes 10, wir schlagen das nochmal auf. Die Predigt heißt der gute Hirte und David kannte hier diesen Hirten noch nicht, vielleicht mit Namen. Er hat ihn im Ausblick gesehen, er kannte den als Herrn und der Herr Jesus war ja geheim im Alten Testament. Es gab über, kann man sagen, 300 Prophezeiungen auf seinen Namen hin, aber dieser Name war verborgen bis zum Neuen Testament. Und im Neuen Testament wurde das dann seiner Mutter gesagt, das Kind wird Jesus heißen und er hat dann auch hier auf Erden gedient und dann hat er auch gesagt, diese Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium beschrieben und wie wir wissen, es sind 7 Ich-Bin-Worte und das mittlere davon ist der gute Hirte, also das Zentrum von diesen Ich-Bin-Worten. Das lesen wir nochmal gern gemeinsam. Ich lese auch Ich bin die Tür, schon mal ab Vers 7, Johannes Kapitel 10. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, den die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann ein paar Verse weiter, ich lese nicht alles, dann aber wieder ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, am Ende war das der Stein des Anstoßes. Wir wissen ja danach, die Juden wollten den Herrn Jesus schon steinigen. Aber das musste uns zeigen, dass ja, diese Beziehung, die war so eng und so eine enge Beziehung müssen wir auch haben mit dem Herrn, so wie der Herr Jesus mit dem Vater hatte. Und wie ich am Anfang sagte, es ist wichtig, dass wir durch den Herrn die Rettung finden. Es gibt viele Wege, man sagt, es gibt viele Wege nach Rom, aber es gibt nur einen Weg in den Himmel. Ja, und es gibt viele auch Irrwege, die auch die Menschen verführen Richtung Verderbnis, kann man sagen. Daher ist es wichtig, diese Stimme des guten Hirten zu hören. So wie eine Herde hört auf den Hirten ihre Herde und nicht auf den anderen Hirten oder vielleicht auf das Motorrad des Hirten, das schon kommt von weit weg, so sollten wir auch die Stimme des guten Hirten kennen. Wie geht das? Ganz praktisch durch das tägliche Beziehung zum Herrn und seinem Wort, durch Gebet, durch Gemeinschaft mit den Geschwistern. Es ist nichts Unbekanntes, aber es ist wichtig, das zu betonen. Jeder von uns kennt das, wenn mal die Beziehung mit dem Herrn getrübt ist. Man merkt, dass es fängt vielleicht an, man liest nicht mehr das Wort Gottes und dann entfernt sich immer wieder und dann denkt, man ist nicht mehr würdig, aber der Herr ruft uns immer wieder zu ihm zurück. Der ist da offen. Wir müssen uns nicht denken, dass wir uns das verdienen müssen. Immer wieder zum Herrn zurückgehen, zu seinem Wort. Der ist da mit offenen Armen. Ja, und ich hatte auch vorhin gesagt, diesen Überfluss hat auch der Herr hier gesagt. Das ist nicht unbedingt irdisch gesehen. Und Vers 16 hatte ich jetzt nicht gelesen. Da spricht der Herr über diese Schafshürde, diese andere Schafshürde. Das sind wir auch gemeint, die Heiden. Wir wissen ja, danach der Kreuzigung und der Auferstehung und dann Pfingsten wurde die Gemeinde gegründet aus Juden und Heiden zusammen. Und wir dürfen dann zusammen da diese große Verheißung haben, dass wir mit zusammen alle dem Herrn gehören. Und noch als letztes Bild für Vers 1. Vers 1 haben wir uns jetzt etwas mehr angeschaut. Ich möchte kurz auch auf die Hirten der Gemeinde ansprechen, weil es auch ein schönes Bild ist für die Hirten der Gemeinde, die sich auch auf den Herrn Jesus ausrichten müssen. Aus 1. Petrus 1, Vers 5. 1. Petrus 5, nicht 1, sondern 1. Petrus 5, 1 bis 4. Die Ältesten unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge des Leidens des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt und nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch den Oberste, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. So wie auch die irdischen Hirten hier in der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde oder in anderen Orten, wo man als Vorsteher sein kann, haben wir das Vorbild des Herrn Jesus, so wie auf ihn ausgerichtet, nicht auf sich selber, mit dieser Hingabe. Ja, und dann kommt dieser unverwelkliche Ehrenkranz. Ja, das ist eine große Aufgabe, eine schwierige Aufgabe, aber wenn wir uns den Herrn klammern, nur mit seiner Kraft ist das auch dann möglich. Ja, und wir gehen zu Vers 2. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Ja, wenn man so grüne Auen anschaut, vielleicht der grüne Rasen hier im Fußballfeld oder wo auch anders, wo Schafe vielleicht weiden, daneben an sind ja auch ab und zu gewesen, dass Schafe weiden. Es gibt uns vielleicht ein Bild des Friedens, der Ruhe und der Sicherheit. Und ich denke, das verstehe ich auch zumindest hier, dass der Herr Jesus auch uns diese Ruhe und Sicherheit auch gibt. Wenn ihr noch im Johannesevangelium seid, wir gehen ein paar Kapitel weiter. Vor seiner Kreuzigung sagte auch der Herr den bekannten Vers, dass wir seinen Frieden haben. Vers 27, Kapitel 14. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das hat er auch den Jüngern damals gesagt. Es gab ja eine Verfolgung danach, wie wir vielleicht aus der Kirchengeschichte wissen. Es sind fast alle Jünger ermordet worden, außer Johannes, der ins Exil war. So auch aus der Kirchengeschichte. Aber der Herr sagte schon, wie wir auch durch die vergangene Kirchengeschichte sehen, der dem Herrn angehört, der wird verfolgt. Aber Wir sehen auch, wie viele der Verfolgten hatten diesen Frieden. Wie haben sie denn? Man kann das nicht wissen. Man hat eigentlich keinen Frieden, wenn man verfolgt wird oder gefoltert wird. Aber wenn man diesen Frieden des Herrn Jesus haben, das geht ja. Ja, und dagegen gibt es auf der Welt ja diesen Frieden und Sicherheit. Vielleicht hat das der ein oder andere mal gehört von euch, wo die UNO, also die gegründet wurde, ich wollte schon sagen, auf Englisch die United Nations, aber die UNO, ihr kennt, was ich meine, auf ihrer Website steht für Frieden und Sicherheit. Und es ist erstaunlich, wie auch das Wort Gottes uns hier das offenbart, wenn wir mal einen Thessalonicher Brief aufschlagen, erstmal den ersten Brief und dann den zweiten, dann sehen wir, wie das Wort Gottes in unseren Tagen erfüllt wird. Weil die Welt möchte Frieden schaffen, aber sie schafft keinen Frieden, sondern es ist eher ein teuflischer Frieden auf dem Weg, bereitet wird, bis der Antichrist kommt irgendwann. Und das sehen wir interessanterweise, wenn jemand, wie ich vorhin sagte, diese Website der UNO aufschlägt für Frieden und Sicherheit, prophezeit das hier auch das Wort Gottes, 1. Thessalonicher 3, 3 bis 5. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selber, dass wir dazu bestimmt sind. Das ist aber falsch, ich habe das falsch aufgeschlagen. Ich suche noch einmal den richtigen Vers. Es ist 5, 3 bis 5, nicht der. Kapitel 5, 3 bis 5, nicht 3, 5, sondern Kapitel 5, 3 bis 5. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Ja, wir gehören der Tag, und auch wenn wir in der Welt, die Welt möchte ja Frieden auf weltliche Basis schaffen, aber nur der Herr Jesus hat diesen himmlischen Frieden. Und dann, wir gehen weiter, 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben diese Verheißung, dass der Herr uns bewahren wird vor dem Bösen. In Offenbarung heißt es ja auch, er wird dich bewahren zur Gemeinde dort vor der Stunde der Versuchung. Wie man das auch sehen mag, wir dürfen im Herrn Jesus dann geborgen fühlen. Ja? Dagegen ist aber die Welt geht ins Gericht. Ich habe ja auch vorhin gesagt, so wie jeder Mensch, der den Herrn Jesus nicht als Hirten hat, sieht ihn dann als Richter und nicht als Retter, so geht die ganze Welt ins Gericht. Wenn auch der Herr wieder kommen wird, um die Welt zu richten, weil die Welt wird immer weiter gottloser und gottloser. Nicht nur das, sondern sie wendet sich gegen den Herrn. Und Offenbarung 19, Vers 15, schlagen wir auf, dass uns diese drei Verse hatte ich zu diesem Punkt noch aufgeschlagen. Und da sagt, wie der Herr kommen wird mit allen Gläubigen. Als der weiße Reiter, der echte weiße Reiter, wir kennen ja, es gibt ja auch den falschen weißen Reiter am Anfang, der den Herrn Jesus imitieren will, aber der Herr wird als der wahre weiße Reiter dann am Ende kommen. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernen Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja, ein getarnter Frieden, den die Welt vielleicht bis dahin hat, aber wir dürfen den Frieden des Herrn haben. Das ist, ich finde, wunderbar auch zu sehen, wenn man diesen Hirten, den großen Hirten als seinen Hirten hat und nicht mit diesem eisernen Stab geweidet wird in dem Gericht, sondern den Herrn auch hat. Ja, und als letztes noch, wir gehen jetzt ins Alte Testament wieder zurück, schlagen wir den Prophet Hesekiel auf, der auch über diese Hirten aufgeschlagen und geredet hat. Wenn man den Prophet Hesekiel aufschlägt, Hesekiel 34, Vers 15 und 16, spricht er über diese Hirten, und ich denke auch eine schöne Verheißung auch für uns. Hesekiel 35, 14 und 15. So spricht Gott der Herr: Wenn sich die ganze Erde freut, so will ich dich zur Wüste machen. Wie du dich gefreut hast über das Erde des Hauses Israel. Ich lese falsch wieder, ein Kapitel zurück, 34. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ich hoffe, du lässt dich auch weiden von dem Herrn Jesus. Auch wenn wir, die wir denn schon sehr lange kennen, wollen uns immer wieder zu ihm zurückgehen, dass er uns gütig weidet und auch sagen, dass komme zurück zum Herrn und er wird ja, dich empfangen mit offenen Armen. So wollen wir auch den Herrn dann auch suchen und ihn verkünden, dass er der gute Hirte ist. Dann gehen wir zu Vers 3. Da spricht David, er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Wir haben auch davor schon gesprochen, wir haben den Frieden im Herrn. Er erquickt unsere Seele, auch wenn wir mühselig und beladen sind. Wir kennen den Vers aus Matthäus 11. Er erquickt uns in Zeiten der Not, in der Bedrängnis. Vielleicht noch nicht da, aber vielleicht kommt auch diese Zeit der Not und der Bedrängnis für uns. Aber ich denke, jeder von uns hat auch persönliche Kämpfe in seinem eigenen Leben. Vielleicht die er geheim hält, vielleicht die er nur mit vertrauten Personen teilt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir zuallererst, bevor wir an uns Menschen richten, mit unserer Sorgen und Bedrängnis, wir haben es auch vorhin in der Einleitung auch gehört, auch unser Sorgen dem Herrn zuwenden. Zuerst zum Herrn hingehen und auch natürlich auch Geschwistern, die wir kennen. Es kommen auch Zeiten der Erquickung und wie der Herr auch sagt in Matthäus 11, dafür ist es nötig, sein Joch aufzunehmen. Nicht ein weltliches Joch, sondern sein Joch aufzunehmen. Seine Last ist leicht. Er sagt auch im ersten Johannesbrief, dass wir seine Gebote halten, denn seine Gebote sind nicht schwer. Manchmal ist aber das Christenleben doch ja schwer, also finde ich zumindest. Und nichtsdestotrotz, denke ich, ist es immer wieder wichtig, den Blick zum Herrn zurückzugehen. Wenn man den Blick zum Herrn wendet, so finden wir wieder immer wieder zurück zu ihm. Von uns auch selber können wir das nicht. Wir haben diese sündige Natur. Wir können das vielleicht versuchen mit Kraft, aber unsere Kraft reicht nicht aus. Wir brauchen diesen Herrn, wir brauchen seine Ruhe, dass wir hin zu ihm gehen. Und der Herr spricht auch hier, dass sie wir sein Joch annehmen. Wir haben den Vers jetzt nicht gelesen, aber was gibt denn als ein anderes Joch? Ein anderes Joch ist zum Beispiel dieses irdische Joch. Und das sagt uns auch Paulus, ich schlage den Vers nicht auf, vielleicht das kennen wir, dass wir in keinem Joch eingehen wie mit den Ungläubigen. Das kann bedeuten eine enge Beziehung mit einem Ungläubigen, das kann auch bedeuten vielleicht eine zu enge Beziehung haben mit freundschaftliche Beziehung mit Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, was nicht verwerflich ist direkt, aber es kommt davon, wo fühlen wir uns wohl. Und es ist wichtig, dass wir auch die Warnungen der Schrift kennen. Als ein Beispiel hatte ich ja jetzt ausgesucht, den König Salomo, der viele Schwankungen hatte in seinem Leben. Und inmitten seinem Leben hat er ja sein Herz viele Frauen gewidmet und die führten sein Herz zu den Götzen und hat das Herz weggemacht. Und das ist wichtig zu sehen von dieser Warnung, wie wir so das verstehen, vom Predigerbrief, vom Predigerbuch sehen, das Ende von ihm. Und er sagt, alles das ist nichtig, dass wir uns warnen lassen, von das und das Joch des Herrn Jesus annehmen. Ist auch wichtig da zu sehen. Ja, und was sagt noch der Vers anders? Er führt uns zur rechten Straße. Man kann auch sagen, er macht uns gerecht. Es spricht auch der Herr Jesus, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde, sodass wir zu seiner Gerechtigkeit leben dürfen. Er, der Gerechte, starb für uns Ungerechte, sodass wir rechtfertigt werden, als wir noch Feinde Gottes waren. Viel zitiert ist auch der Vers, der Gerechte wird aus Glauben leben und ist auch wichtig zu wissen, aus Glauben, nicht als Werke oder an etwas anderes, sondern aus dieser persönlichen Beziehung, aus dem Vertrauen, was jeder einzelne von uns hat zum zu Christus. Er musste einmal für unsere Sünden sterben, einmal dieses vollkommene Opfer da sind, sodass unsere Schuld gesühnt ist, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und das ewige Leben hat. Und wenn wir auf diesen Ebenen wandeln, auf diesen Weg wandeln, gilt dieses Versprechen auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Name Christus ist der wahrhaftige Name. Und wir schauen uns jetzt nochmal einen Psalm an, wenn wir wieder auf Psalm 23 sind, wieder ein paar Seiten weiter. Psalm 31, Vers 4. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite mich um deines Namens willen. An diesem Namen Jesus Christus können wir uns verlassen. Auf ihn können wir uns widmen. Und er führt uns in dieser rechter Straße, er führt uns zu diesem ewigen Weg. Und das bekannte Gebet, auch von David, kennen wir auch, lesen wir trotzdem nochmal. Psalm 139, wie bekanntlich, Wiederholung ist die Mutter des Lernens, wie auch die Römer sagten. Und die letzten Verse von Psalm 139 steht: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin, und leite mich auf den ewigen Weg. Wenn wir uns selbst erforschen, führt das zu keinem guten Ziel. Aber es ist wichtig, dass uns der Herr erforscht, unseren Herz erkennen, wie ich es meine. Unser Herz ist trügerisch, wie es heißt, auch an einer anderen Stelle, trügerisch das Herz. Und wir brauchen diese Weisung des Herrn, ob ich auf diesem bösen Weg bin, dass er uns wieder zurückweist auf den ewigen Weg. In der Welt heißt es vielleicht oft, ja, werde die beste Version von dir selbst oder suche dein eigenes Ich, verwirkliche dein eigenes Leben. Es ist sehr ich-bezogen, kann man sagen, ja. Die Welt wird immer mehr und mehr ich-bezogen. Man merkt das auch durch die letzten 10 Jahre, durch die sozialen Medien, wie sehr ich-bezogen das sie werden, wie die Menschen sich so eine Selbstverwirklichung darstellen. Es ist wichtig, dass wir nicht die Menschen deswegen anprangern. Es ist zuerst immer wichtig, dass sie umkehren zum Herrn. Aber ich möchte nur das Bild hier unter uns zeigen, wo es hinschaut. Und den Menschen zu sagen, nicht, das ist wichtig, zuerst auf dich zu schauen. Manche legen ja vielleicht den Vers falsch aus. Ja, ich muss mich zuerst lieben und danach die anderen. Das ist so gar nicht gemeint. Aber das Beispiel, wie auch Paulus sagt in Philippern, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen, wie dann auch die Gesinnung Christi. Wie Christi auch sah auf uns zuerst, wurde Knecht, erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz für dich und mich. Da ist auch das Bild zu sehen, diese Weisung des Herrn. Wir gehen weiter in Vers 4. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todes, der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Hier ist die Mitte des Psalmes. Hier sagt auch nochmal David, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Im Hebräischen ist das Wort du die Mitte von einem Psalm. Also wenn man die Verse ausliest, ist das Wort du das zentrale Wort. Und wichtig auch, das zu sehen, er ist bei uns. Ja, und wenn wir auch Gefahren durch Todesgefahren gehen, wie auch David die damals sah, am Anfang war ja die Verfolgung durch Saul. Und obwohl er die Chance hatte, trotz der Verfolgung ihn umzubringen, hat er es nicht gemacht. Er hat sich an den Gesalbten des Herrn nicht dran gemacht. Aber auch später, durch seinen Sohn Absalom, hat er auch Gefahren des Todes gesehen. Und so durfte er sagen, durch die Todesgefahren ist der Herr bei ihm. Und vielleicht fürchten wir uns auch manche, vielleicht durch diese Entwicklung der Welt, wie ich vorhin auch sagte, vielleicht haben wir jetzt keine Todesgefahren. Wir leben noch nicht im Kriegsgebiet, obwohl da immer mehr und mehr Kriegen, nicht nur Europa, sondern weltweit toben. Dürfen wir wissen, der Herr ist bei uns auch durch diese Todesgefahren. So wie auch der Hirte die Schafe durch dieses Todesschattenstal, wie es damals auch in Israel gibt, sie waren ganz nah bei ihm. Es ist wichtig, dass wir nah beim Hirten sein und er trägt uns dadurch. Ein Psalm habe ich ja hier auch nochmal. Wir haben vorhin 139 gelesen, jetzt lesen wir 138. Die Verse 7 und 8. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich und dein Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Ja, auch wichtig für uns, wir haben nicht diesen irdischen Kampf. Unser Kampf ist gegen Fleisch, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese finsteren Mächte, gegen unsere sündige Natur, die uns immer wieder reizt und durch diese Verlockung und Anfechtung. Und da ist es wichtig, beim Herrn diese Waffen des Herrn aufzunehmen, ja, und die, das, was uns der Herr gibt als Rüstung. Und diese Verheißung gilt auch hier, wie der Herr auch sagt, das Werk deiner Hände, also uns, wird er nicht im Stich lassen. Er wird es da auch vollbringen. Er lässt uns nicht im Stich. Und da möchte ich ein bisschen näher jetzt eingehen, das Beispiel von Paulus in dem Fall. Ich hatte jetzt selber, konnte kein Beispiel nehmen von mir, dass ich in Todesgefahren bin. Daher nehme ich jetzt das Beispiel von Paulus. Vielleicht hatte das einer oder andere von euch, vielleicht durch Kriegsgefahren. Wir schlagen auf 2. Korintherbrief, Kapitel 1 zuerst und dann Kapitel 4. Paulus hatte auf jeden Fall sehr viele Kriegsgefahren. Nicht Kriegsgefahren, sondern Gefahren. Er zählt die auch auf, später im Brief. Er wollte das eigentlich nicht, aber die Korinther hatten ihn wohl gezwungen, das zu machen. Und dann lese ich 2. Korinther 1, 8 und 9. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht im Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ja, und der Vers 11 spricht dann nochmal über die Fürbitte der Geschwister, wie wichtig es ist, dass wir auch Fürbitte tun, wie wir auch für Missionare und auch für unsere Geschwister auch tun. Aber der Vers, was mir wichtig ist, Vers 9, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sodass wie die Schafe nicht auf sich selbst vertrauen, sondern auf den Hirten, so sollten wir uns auf den Herrn Jesus vertrauen, wenn wir auch Gefahren haben, so wie Paulus auch hier sagt. Er sagt auch später, die Gnade des Herrn ist in den Schwachen mächtig. Und diese ewige Perspektive, die spricht er dann nochmal zwei Seiten weiter, wenn wir ein bisschen blättern. Kapitel 4, 16 bis 18, um das abzurunden. Kapitel 4, 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Er hatte diese Perspektive, nach dieser ewigen Perspektive, nicht auf das Sichtbare. Er sagte ja auch, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und Paulus durfte auch von diesem großen Hirten getragen werden. Er hatte diesen Ausblick und es ist auch wichtig immer wieder für uns, dass wir auch diesen Ausblick haben. Und was sagt David hier noch, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Psalm? Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das Stecken war ja bekanntlich für die Gefahren da, dass er auch die Gefahren und der Stab weidete. Und wenn der Herr mit uns ist, was können wir uns fürchten? Worüber können wir uns fürchten? Ja, der Herr ist der Beschützer auch Israels. Und weil es zur Zeit passte, ich gehe gleich dafür ein, schlagen wir auf Jesaja 43, Vers 1 und 2. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Denn wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Ja, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, die letzten Tage, wie auch Israel immer mehr und mehr bedrängt wird und auch jetzt, sagen wir mal, so einen Sieg errungen hat, wo auch Feinde von Israel ja nicht mehr da sind, sagen wir so. Und man sieht das immer wieder, dass Gott sein Volk beschützt. Ja. Und es ist wichtig auch für uns Christen, dass wir sagen, wir stehen zu Israel. So ein kleines Land, ich finde es nicht, sondern einer der größten Gottesbeweise. Drumherum sind Millionen von anderen Völkern, die feindlich gesinnt sind und versuchen, dieses Volk, ungefähr 10 Millionen Menschen, zu umbringen, ähnlich wie so ein kleines Volk. Aber wie kann das geschehen? Wie kann so ein kleines Volk ja das schaffen? Wir lesen das hier in Jesaja, der Herr ist mit ihnen. Wenn der Herr seine Hand wegnimmt, dann ja, gibt es dieses Land auch nicht mehr. Das Volk wurde auch gerichtet, sie haben den Messias gekreuzigt, aber nichtsdestotrotz bleiben sie trotzdem sein Volk. Wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Und es ist wichtig zu sehen, dass wir auch als Christen für dieses Land auch beten, dass sich auch die Menschen dort zum Herrn, dass sie den Herrn Jesus als ihren Messias anerkennen. Ja, und von dieser Finsternis weggehen. Und dieses Stecken unter Stab, wie auch hier sagte David, das darf jeder von sich wissen, dass sie getragen sind, getragen sich fühlen. Und ein Beispiel habe ich von John Wesley, vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, der hat am Sterbebett sozusagen eine seiner letzten Worte noch gesagt. Wenn man ihn liest, er durfte sehr viel predigen, viel dienen. Man könnte sagen, er hatte viel geleistet, aber der hat auf die Gnade dieses Hirten gebaut. Und er sagte am Ende, das Beste vor allem ist, dass Gott mit uns ist. Ja, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein, sagt auch Paulus. Und es ist eine einfache Botschaft, wenn wir dem Herrn gehören, was kann uns dann noch geschehen? Auch, ich habe vorhin das nochmal kurz erwähnt, wer gottesfürchtig leben möchte, wird Verfolgung erleiden, aber wenn man mit dem Herrn die geht, ja, und nicht auf eigene Wege, auf den Herrn vertrauen, er führt uns da durch, ja. Bei ihm finden wir diesen ewigen Trost, auch damit wir nicht nur uns trösten, sondern Paulus sagt ja auch im 2. Korintherbrief, damit wir auch andere trösten können. Das ist nochmal wichtig zu betonen. Wir machen das nicht für uns selber, sondern der Blick ist immer auf die andere, nicht auf uns selbst. Das hört es nicht auf, so wie mit dem Evangelium, dass der Blick zu den anderen geht. Und wir lesen jetzt den vorletzten Vers, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wieder die Worte mir, dann mein Haupt und dann mein Becher, werden wir das sehen. Und auch trotz dieser feindlichen Gesinnung, vorhin erwähnt, bereitet der Herr uns einen Tisch mit lebendiger Speise. Er ist das lebendige Brot vom Himmel. Dieses Bild von dem Manna, was Israel hatte, hat der Herr auf sich bezogen am Ende. Und wenn wir ein Vers dazu aufschlagen, aus Hiob diesmal, Hiob 36, Vers 16. Da spricht hier der Elihu, der gute Freund Hiobs. Das waren ja erstmal die drei schlechten Freunde. Und dann kam der Jüngere dann zu Wort, der Elihu. Und er sagte, und auch dich führt er aus dem Rachen der Bedrängnis. Dein Platz wird unangestrengte Weite sein und dein Tisch bereitet mit reicher, guter Speise. So auch die gute Speise vielleicht, die wir auch hier genießen dürfen, wenn wir dem Herrn gehören. So auch die gute Speise, die uns der Herr gibt. Ja, und wir dürfen das genießen, diese Ruhe und Gegenwart des Herrn. Auch, ja, wenn der Sturm tobt, wie das bekannte Kinderlied sagt, so haben wir diese Ruhe im Herrn. Der Herr Jesus durfte auch schlafen mitten im Sturm, das wissen wir, und er musste aufgeweckt werden. Für mich war es interessant auch, dass Jona auch schlief während dem Sturm. Er hatte wahrscheinlich diese Ruhe, obwohl er ja vom Herrn ja geflohen ist. Er musste aufgeweckt werden und danach wurde er sogar ins Meer geworfen. Er hatte doch, würde ich sagen, ein Gottesbewusstsein da. Obwohl er ja weg wollte, wurde dafür vom Herrn auch gezüchtigt. Und der Herr salbt uns da mit Öl. Ja, das Öl ist bekanntlich ein Bild für den Heiligen Geist. Und wir, die wir dem Herrn Jesus angehören, wir haben vieles schon vorhin gehört, wir den Herrn Hirten haben, wir wurden getauft mit dem Heiligen Geist, versiegelt, er trägt uns durch, wir haben diesen ewigen Segen, nicht auf der Erde unbedingt, aber im Himmel und auf diese ewige Perspektive. Und auch der Herr wurde mit Öl gesalbt, kurz vor seinem Tod, wir kennen die Begegnung im Haus von dieser Flasche, die zerbrochen wurde. Und so dürfen wir auch Söhne und Töchter Gottes sein, wenn wir dieses Öl haben. Wir wurden auch mit Öl gesalbt, ja. Ein Bild damals für die Könige vor der Einsetzung, wie auch David gesalbt wurde. So sagt uns das Wort Gottes, dass wir, wenn wir so sind, sollen wir auch im Geist, also in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Wenn wir das tun, werden wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen, die in unserer sündigen Natur ist, bis wir aus dieser Erde weggehen. Ja, die Welt hat dieses Drei-Punkte-Programm, die Lust des Fleisches und der Augen und der Hochmut des Lebens, aber wir dürfen nicht mehr darin leben, ja. Und der Herr macht uns satt, sein Becher fließt über, spricht hier David. Und als letzten Parallelvers zu diesem Vers schlagen wir auf Psalm 63 dazu. Und da lesen wir ein paar Verse mehr. Psalm 63, um das nochmal zu verdeutlichen. Psalm 63, 4 bis 9. Hier ist nochmal David. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang. In meinem Namen, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke, auf mein Lager in den Nachtwachen nachsinge über dich, dann bist du meine Hilfe geworden. Und ich juble über den Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte erhält mich aufrecht. Wir haben es ja auch vorhin gehört, den Psalm, den hatte ich auch wunderbar auch aufgeschrieben. Und macht es nochmal, betont das, ja. Der Herr macht uns satt. Und nochmal eine Frage für uns. Sprechen wir wie auch David hier über den Tag hinaus, über den Herrn? Geben wir Zeugnis nicht nur sonntags oder mittwochs oder freitags, auch in unserem Umfeld? Ich muss sagen, ich falle viel mehr oft in Diskussionen über den Glauben und den Glauben zu beweisen, vielleicht auf der Arbeit, anstatt vielleicht ganz einfach ein Zeugnis sein. Und nicht, man fällt sehr gerne in diesen Versuch mit Argumenten den Glauben beweisen, aber ja, manchmal ist es doch einfacher, dass man sagt, was der Herr Jesus wieder zu David hier sagte, einem getan hat. Ja, und dieses Staunen dann halt auch zu betonen, ich glaube, es ist auch ein gutes Zeugnis. Kommt darauf an, wie auch der Geist jeden Einzelnen leitet. Ich rede aber auf jeden Fall viel zu selten über, vor allem nicht so, wie David hier das auch bezeugt, über diesen herrlichen Herrn. Ja, und abschließend Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Erneut mir und mein Leben lang dieser Ausblick, diese Güte und Gnade, dass der Herr Jesus uns ans Ziel bringt, sagte Paulus auch den Philippern, das angefangene Werk wird er auch vollbringen. Er lässt uns nicht los. Ja, wir haben vorhin gelesen, keiner kann sie aus der Hand meines Vaters reißen, hat der Herr gesprochen. Aus eigener Kraft geht das nicht. Und diese Güte und Gnade dürfen wir auch hier auf Erden uns freuen, auf den Herrn. Es soll nicht nur was Theoretisches sein, nur was sprechen, sondern tagtäglich, jeden Tag, auch in den schwierigen Phasen, den Herrn da auch folgen. Und der Herr sagte auch den Jüngern damals, er geht hin, um eine Stätte zu bereiten. Und das ist auch unsere, sage ich mal, Perspektive, diese himmlische Herrlichkeit. Er hat auch an dieses hohe priesterliche Gebet aus Johannes 17 gesagt zum Vater, dass er will sogar, dass die, welche an ihn glauben, bei ihm sind. Und sein Wille wird geschehen. Diese Verheißung haben wir. Ja, und dieses Haus des Herrn, was hier auch am Ende bezeugt wird, ist wie auch hier und die Gemeinschaft unter Gläubigen, ich finde, die sollten wir auch nicht missen. Im Hebräer steht auch, versäumt nicht eure Versammlungen. Ein Christ sollte diese Gemeinschaft unter Gläubigen immer wieder suchen. Heißt nicht, wir sollten nicht auch Gemeinschaft vielleicht haben mit Menschen, die den Herrn nicht kennen, aber diese Gemeinschaft, diese Sehnsucht sollte nicht weg sein, diese Gemeinschaft unter Gläubigen. Und das ist eine Freude, die hier es gibt, die es in der Welt nicht gibt, ein Vorgeschmack auf den Himmel. Wir sind ja alle im Leib Christi getauft. Und diese Freude, die haben wir dann auch hier zusammen in diesem Haus des Herrn. Ja, und als letzte Stelle abschließend, wenn wir zusammen noch aufschlagen, den Psalm von Asaf, kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Wenn wir noch bei Psalm 60 sind, eine paar Seiten weiter, Psalm 73, die Verse 23, 24 und 28. Asaf hatte ja zuerst die erste Hälfte des Psalms den Blick auf die Gottlosen und dass sie hier auf Erden es gut haben, denen geht's gut und so weiter. Aber da hat er den falschen Blick gehabt und sein Blick sollte ja auf den Herrn zugewendet werden. Und daher spricht er hier: Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die durch die hurisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott dem Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Erneut, wie ich vorhin auch betont habe, spricht auch Asaf hier: Mir ist die Nähe Gottes köstlich, ja, und er verkündet dann die Werke des Herrn. Wenn der Blick uns auf den Herrn ist, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Golgatha, sein vergossenes Blut, dann werden wir nicht verehren. Und da bleiben wir in der Wohnung und bei der Gemeinschaft des Herrn für immer. Amen.